So, damit sind wir nämlich wieder bei unseren lokalen Problemen. Wie ihr sicherlich mitgekriegt habt, haben wir uns ein bisschen verkalkuliert und das mit dem Assembler-Programmieren, das wird wohl nicht so schnell was. Insofern gibt es so ein paar Änderungen, was den Übungsbetrieb angeht. Punkt 1 ist, diese Assembler-Aufgabe ist jetzt halt nicht wie geplant in 2 Wochen zu bearbeiten oder fertigzustellen, sondern eben erst in 4 Wochen zusammen mit dem mit der Programmieraufgabe vom dritten Übungsblatt. Das dritte Übungsblatt steht übrigens jetzt auch schon auf der Webseite. Und damit wir in 2 Wochen halt nicht die Däumchen drehen, haben wir halt eben an dem 13., 14. noch ein paar zusätzliche Aufgaben auf das zweite Aufgabenblatt hinzugefügt, nämlich die Aufgabe 2.5 und 2.6. Und dann wird es, also die Woche gibt es halt ein ganz normales Tutorium, wie es geplant war. Nächste Woche dann auch wieder ein vollständiges Theorietutorium. Die Woche darauf wieder ein vollständiges Theorietutorium, nämlich mit den Aufgaben 3.1 und 3.2. Und danach die Woche, das ist dann jetzt inzwischen in 4 Wochen, gibt es dann halt ein vollständiges Abgabetutorium, wo wir uns halt die Assembler-Programme angucken und halt eben die, die Lösung von dem dritten Aufgabenblatt. Da geht es halt um kooperatives, paralleles Programmieren mit Threads. Und die beiden Aufgaben gucken wir uns dann halt eben zusammen in einem großen Tutorium an. Also der wichtige Hinweis hierbei ist jetzt nochmal, sich wirklich das Blatt 2 nochmal neu runterzuladen. Wie gesagt, wir haben da jetzt die Aufgaben da reingefügt, wo sie halt eben auch behandelt werden. Und Blatt 2 und Blatt 3 stehen jetzt wieder auf ISIS und halt in ihrem jeweiligen Endzustand hoffentlich. So, ja, warum geht das Ganze nicht? Wird sich vielleicht der ein oder andere auch schon gefragt haben. Der Punkt ist, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal diese ARM-Plattform auch in diesem Kontext verwenden. Vorher haben wir ja die Rechner, die vom PDV für das damalige Betriebssystempraktikum verwendet wurden, verwendet. Da gab es alles schon fertig und wir mussten jetzt feststellen, dass Sachen gar nicht mehr so einfach sind, wenn man wirklich cross-compiled, wo bei vielen Plattformen es halt relativ einfach ist, wenn man halt zum Beispiel einen Intel-Rechner hat, auf dem Linux läuft, da halt einen Cross-Compiler zu bauen, der halt eben für ARM-Rechner mit Linux drauf geeignete Programme erstellt. Allerdings wollten wir euch ja explizit eine Umgebung auf den Solaris-Kisten des IRBs zur Verfügung stellen, der halt eben mit Solaris läuft und mit Spark-Prozessoren läuft. Und damit fangen nämlich die 1000 Probleme an, die dafür sorgen, dass am Ende die gelinkten Programme nicht so aussehen, wie sie hätten aussehen sollen. Oder dass der Linke halt eben ständig irgendwas rumzumeckern hat. Hier würde ich gerne nämlich auch noch einen kleinen Ausflug mit reinpacken, weil es auch relevant ist jetzt für den Inhalt von TechG3. In dem Forum hat man es ja auch öfter mal gesehen, Unix und Linux und Solaris sind wirklich 3 unterschiedliche Begriffe, die man halt irgendwie so ein bisschen gegeneinander stellen kann. Unix ist eigentlich eine Idee, ist eigentlich auch ein Markenbegriff, also insofern sagt man das auch gar nicht, ist eigentlich eine Idee, wie eine Schnittstelle zu einem Betriebssystem aussehen kann. Und die Schnittstelle wurde irgendwann mal definiert, das ist nämlich genau das, was hier diese POSIX-Kompatibilität ist, genau das, was man mit Zeigwin zum Beispiel nachrüsten kann für Windows, was aber zum Beispiel bei Windows NT, glaube ich, 4 oder so auch noch standardmäßig mit dabei war, ist halt die Idee, dass ich halt im Betriebssystem eine standardisierte Schnittstelle habe. Und die standardisierte Schnittstelle sah am Ende so aus, dass ich halt eine Menge Header-Dateien habe oder halt eben Programmaufrufe, die halt definiert waren. Der Punkt ist dann aber, jedes Betriebssystem kann sich dann überlegen, wie sie die jeweils umsetzen. Der Punkt ist dann natürlich, diese Standard ist schon im Moment alt, ne, und es gibt ja auch einen Grund, warum Microsoft eine andere API verwendet als die POSIX-API. Die Entwicklung schreitet voran und was dann halt immer nach und nach eintritt, ist, dass Leute halt eben auch Zusatzfunktionen dazu packen, die eigentlich nicht mehr in dem Standard drin stehen. Der Standard wird aufgeweicht, da wird irgendwie noch was rechts und links dazu gestrickt. Und dann stellt man nämlich fest, dass halt gerade die ganze GNU-Linux-Geschichte halt sehr schön untereinander funktioniert und auch POSIX-kompatibel ist gegenüber auch der Solaris-Geschichte, also mit dem Solaris-Kern und auch mit den Solaris libc außenrum, aber beides zusammen am Ende dann doch an den kleinen spannenden Stellen eben genau ihre Unterschiede hat, wo es eben nicht mehr funktioniert. Ich hoffe, in den Übungsaufgaben werdet ihr das nicht sehen, den Unterschied, obwohl den einen Unterschied gab es ja schon mal in einem Forum-Post, wo eben nicht genau die Fork-Implementierung sich zwischen Linux und Solaris signifikant unterschieden hat, was eben auch zu einem deutlich anderen Programmverlauf geführt hat. Und genau so, vor so einem Problem stehen wir jetzt nämlich auch gerade, dass nämlich der Programmverlauf von dem GCC bzw. von der glibc unter Solaris kompiliert anders ist, als wenn er unter Linux kompiliert ist. Und das Problem wird momentan noch gefixt. So, beziehungsweise der Herr da vorne fixt da gerade noch. Und deswegen basteln wir da jetzt gerade noch ein bisschen dran und dann haben wir irgendwann mal diesen Cross-Compiler, beziehungsweise keinen Cross-Compiler mehr zur Verfügung und dann könnt ihr auch anfangen, euch mit dem Assembler-Programmieren auseinanderzusetzen. So, ja, was haben wir die letzten zwei Vorlesungen gemacht? Jetzt kommen wir endlich mal zum Kern der Sache, warum ihr überhaupt hier seid. Wir haben uns vor 2 Wochen noch damit auseinandergesetzt, wie Nebenläufigkeit und Prozesse funktionieren kann in einem Betriebssystem. Wir haben uns angeguckt, was ist überhaupt ein Betriebssystem, was ist ein Betriebssystemkern, so von so einer abstrakten Idee her, was ist ein Prozess und wie kann ich halt von einem Prozess in den nächsten hin und her springen. Dann haben wir einen Bruch gemacht, um halt eben genau das Assembler-Programmieren einzufügen. Letzte Woche habt ihr den ARM-Assembler im Detail kennengelernt, mit allen seinen Nettigkeiten und Details. Vor allen Dingen sollte es halt eben auch darum gehen, halt den Prozessor sich anzugucken, wie kann man da Befehle definieren, was für eine Adressierungsarten hat der, welche Besonderheiten hat er zum Beispiel auch gegenüber diesem VIP-Prozessor, den ihr in TechKey 2 kennengelernt habt, und sozusagen da eine Basis zu bauen, um halt eben auch Assembler-Programme zu schreiben. Ein Punkt, den wir uns jetzt halt eben auch diese Woche in der Übung angucken, war dabei, wie funktionieren überhaupt Unterprogramme nachher echt auf einem System? Also, wofür ist der Stack da? Was macht man mit dem tollen Stack? Wie kommen die Parameter, die ich halt bei C so ganz nett einfach elegant als hinten in den Klammern eintrage, nachher in mein Assembler-Programm? Und wie kommt mein Output aus dem Assembler-Programm nachher wieder in mein C-Programm? Genau die Geschichten hatten wir auch letzte Woche angesprochen und dann auch noch ganz kurz auf Unterbrechungen eingegangen, also wie die dann jetzt konkret realisiert wurden, nachdem das ja in dem ersten Kapitel ja auch schon mal vorgestellt wurde. So, heute machen wir die Klammer wieder zu mit dem Assembler-Programmieren und ich werde da weitermachen, wo wir bei Kapitel 3 aufgehört haben. Dazu wechsle ich jetzt zu dem anderen Rechner. Mein Zweitrechner da. Gut, dann hatten wir aber bestimmt diese tolle Animation auch schon, ne? Okay, sonst hätte ich sie jetzt auch nochmal abgespielt. Gut, dann machen wir da halt weiter nach der Animation. Was hatten wir uns jetzt also ganz konkret angeguckt, wenn wir da stehen geblieben sind? Eben genau diese Frage. Ich möchte Prozesse halt wechseln lassen, weil ich möchte mehrere Prozesse auf dem Rechner laufen lassen. Und irgendwie muss ich es halt auch hinkriegen, dass die halt die Prozesse voneinander gar nicht wissen müssen, wann und wo der andere ist. Das hatten wir uns angeguckt mit so einem If, dass man bei so einem If ja schon ein Problem hat, dass der andere gar nicht mehr weiß, wo er wieder zurückspringen soll und so weiter. Schön ist es ja immer noch nicht, was wir hier gebastelt haben. Wenn man sich schon diese Grafik anguckt, kann man schon in Zweifeln kommen. Und insofern ist klar, dass ein großes Betriebssystem da nicht großartig weiterkommt. Das gucken wir uns mal gleich erst am... Ach nee, gucken wir uns doch noch hier an. Gut, jetzt haben wir schon mal so ein ganz einfaches Verfahren uns angeguckt mit, wie kann man einen Prozess auf einen anderen wechseln. Und eine Frage, die wir dabei bisher noch nicht adressiert haben, weil wir immer so sequenziell vorgegangen sind, ne, erst Prozess 1, dann Prozess 2, dann Prozess 3, ist die Frage, welcher Prozess ist denn jetzt der nächste, der dran ist. Ne? Klar, wenn ich irgendwie eine vorgegebene Prozessmenge habe, kann ich das einfach machen, ne, irgendwie in meinem Kreis rum. Spannend wird es dann, wenn man halt sich noch andere Sachen überlegt, wonach der Prozessor, also der nächste Prozess ausgewählt werden kann. Das wäre dann zum Beispiel sowas wie halt, die Prozesse werden immer so in der Reihenfolge ausgeführt, wie sie gerade angekommen sind. Und das ist halt dieses klassische FIFO-Ausführprinzip. Man kann sich halt eben auch Prioritäten überlegen, dass es halt Prozesse gibt, die sind wichtiger, die sollen halt öfter mal rankommen als andere Prozesse. Man kann sich dann auch noch überlegen, dass diese Prioritäten immer hoch und runter gehen. Und wir werden uns nachher noch mal angucken, dass es ja auch so die Möglichkeit gibt, dass Prozesse auch sagen können, oh, ich brauche jetzt gerade mal nichts, ich will erst in der nächsten Runde wieder mit berücksichtigt werden. Wie das genau funktioniert, also wie sozusagen der Inhalt von dieser Funktion, wähle nächsten Prozessor aus, funktioniert, dazu werden wir ein ganzes Kapitel hier in TechKey 3 machen, weil man sich da die kompliziertesten Schemen ausdenken kann, um alle zufriedenzustellen. Und wir werden jetzt aber erstmal annehmen, wir haben so eine schöne Funktion, die den tollen Namen pSelect hält. Wo ist denn jetzt hier mein Stift? Da ist er. Die den tollen Namen pSelect hier hält. Und die Idee ist, dass sie halt einfach uns den nächsten Prozess rausgibt. Und das war jetzt auch schon die ganze Änderung an dem, Programm, was wir vorher hatten. Vorher stand einfach da irgendwie hier die Rücksprungadresse von diesem nächsten Prozess nehmen und wir kannten den schon und jetzt haben wir uns einfach von so einer Funktion diesen nächsten Prozess ausrechnen lassen. Das war jetzt noch nicht so kompliziert. Trotzdem gucken wir uns dann ein schönes Bildchen an, weil es nämlich so ein bisschen zum Verständnis des dessen, was überhaupt ein Betriebssystem ist, weiterhilft. Also bisher hatten wir das ja irgendwie so. Das ist doch leider nicht. Genau. Ach nee, das ist schon. Das war soweit. Das war nämlich doch der richtige Film. Okay. Mit dem Select war der richtige. So. Zack. So, bisher hatten wir es immer so, dass wir einfach automatisch dahin gesprungen sind, also wussten, dass nach P1 P2 dran ist und nach P2 dann potenziell wieder P1 dran ist. Soweit so einfach. Wenn wir jetzt ganz viele haben, können wir uns überlegen, dass wir einfach jeweils in die Operation noch eine Auswahl hinzufügen. Ne? Wer ist denn jetzt dran? Also ist jetzt P1 oder P2 dran als nächstes mit dem Ausführen? Und genau diese Auswahloperation definieren wir uns halt im Betriebssystemkern. Da definieren wir halt eine Funktion, die genau das macht, nämlich P-Auswahl oder P-Select in den Folien. Und die Idee dahinter ist, dass halt in allen Prozessen, wenn die halt so einen Prozesswechsel machen wollen, die halt eben vorher fragen, okay, wer ist denn jetzt bitte der Nächste? Ne, dann macht er das. Jetzt fügen wir die da mal an 1000 Stellen ein. Zack. Und dann ist halt genau der Punkt, bevor ich einen Prozesswechsel mache, frage ich halt eben dieses P-Auswahl, wer ist denn bitte der Nächste? Und speichere meinen aktuellen Standort, ne, den Programmcounter, speichere ich einfach ab und dann springe ich zu dem Programm, was ich selektiert habe, beziehungsweise da hole ich mir einfach aus dessen Prozesskontrollblock die Programmcounter-Adresse und springe dann halt genau dahin. Und der ist dann wieder dran, der will jetzt irgendwann mal wechseln, macht wieder genau dasselbe, der sucht sich halt den nächsten raus. Wenn er den nächsten gefunden hat, schreibt er seine eigene aktuelle Programmcounter-Adresse in halt seinen Prozesskontrollblock und liest die von dem Zielprozess, den er per P-Auswahl bekommen hat, liest er aus und setzt halt den Programmcounter neu, was quasi ein Sprung ist. Und so geht es immer weiter. So. Damit sind wir durch. Soweit so einfach, ne? Übrigens, die ganzen tollen Filme, wer sich die nochmal angucken will zu Hause, die gibt es auch unter, auf ISIS in dem Wiki, was da Ergänzung zur Vorlesung heißt, wo man dann halt eben entsprechend weitergucken kann. So, diese P-Auswahlfunktion, hat man jetzt ja gerade gesehen, ist relativ wichtig. Ne? Also die wird irgendwie alle Nase lang aufgerufen, nämlich immer dann, wenn der Prozess gewechselt wird. Was ich jetzt auch schon gesagt hätte, war, dass dieses Scheduling, also die Frage, wer ist denn jetzt der Nächste, eigentlich ein relativ komplexes Problem ist. Was man da macht, ist, dass man sozusagen diese beiden Sachen eigentlich entkoppelt. Man überlegt sich halt vorher ein Scheduling-Verfahren, danach sortiert man die wartenden Prozesse und packt die dann halt in sowas wie so eine Warteschlange. Und wenn man dann jetzt dieses P-Auswahl macht, dann besteht es eigentlich auch gar nicht mehr großartig mehr, als dass man den ersten Prozess aus der Warteschlange rausnimmt, den Pointer 1 weiterschiebt und fertig ist diese ganze P-Auswahl-Operation. Dadurch hat man den Vorteil, man kann diese Warteschlange auch immer wieder regelmäßig neu sortieren. Man kann so eine Sachen machen, dass wenn zum Beispiel ein Prozess verdrängt wird oder halt wenn ein Prozess freiwillig den Prozessor aufgibt, aber noch was zu tun hat, dann wird er halt hinten angefügt oder er wird halt eben nach der Scheduling-Regel, die herrscht, irgendwo in der Mitte eingefügt. Andere Systeme haben es auch so, dass sie halt immer hinten anfügen und dann so regelmäßig geht da mal so ein Prozess zusätzlich rüber, halt der Scheduler, und der guckt mal, ob man mal die Warteschlange mal wieder ein bisschen umsortieren muss, damit ein paar Leute ein bisschen weiter nach vorne schieben, sollte die schon zu weit hinten in der Warteschlange stehen. Wie gesagt, das ist relativ wichtig für die praktische Benutzung, weil so ein Prozesswechsel soll ja relativ schnell funktionieren. Und da können wir uns jetzt nicht leisten, erstmal uns alle noch wartenden Prozesse anzugucken und dann zu überlegen, okay, wer ist denn jetzt der mit der höchsten Priorität oder wer hat denn jetzt den größten Anrecht, als nächstes auf den Prozessor raufzukommen. Was wir jetzt gerade gesehen hatten, war ja, dass die Prozesse so freiwillig weggesprungen sind in die anderen Prozesse rein. Das funktioniert ganz gut, weil ich ja als derjenige, der wegspringe, weiß, was ich sozusagen an wichtigen Registern habe. Ne? Bei dem WIP-Assembler gab es nur ein Register, nämlich den Akkumulator. Nee, da gab es sogar zwei, den Akkumulator und das Indexregister. Beim ARM gibt es ganze 15 von diesen Dingern. Also das heißt, ich als Programm kann mir da beliebig viele so eine Register verwenden. Und wenn ich natürlich jetzt in einen anderen Prozess wechsle, möchte der natürlich auch Register verwenden. Man könnte jetzt natürlich vorher hingehen und sagen, okay, wir teilen halt die Register fair untereinander auf. Prozess 1 kriegt irgendwie das erste Drittel, Prozess 2 das zweite Drittel. Aber irgendwie schön ist das auch nicht. Dann hat man noch mehr Kompatibilitätsprobleme als wir hier mit Linux und Solaris, weil man dann nämlich halt vorher irgendwie die Register aufteilen muss. Also die Idee ist dann halt eher, dass ich, wenn ich den Prozesswechsel mache, ich als Wechsler, der freiwillig aufgibt, meine Register alle rette, alle Register, die mir wichtig sind, deren Inhalt ich später nochmal benutzen möchte, lege ich mir irgendwo hin. Und wenn ich dann angesprungen werde, wenn ich also quasi in diese Wechseloperation wieder zurückkomme, also wieder aufgeweckt werde, dann hole ich mir die da wieder her und die ganzen Register, die kann ich dann halt wieder reinladen und kann die ganz normal weiterverwenden, so als wäre nichts passiert. Und dafür haben wir auch mal wieder einen Film vorbereitet. Hat jeder den Fehler gemerkt? Hätte ich vielleicht noch was dazu sagen sollen, wa? Genau, also jetzt war erst der Fehler. So, Entschuldigung, wir gehen wieder zurück. So, erste Runde fehlerfrei, genau. Wir setzen halt unser Register auf einen Wert, printen das und dann machen wir den Prozesswechsel, springen in den anderen, setzen unser Register wieder und lassen das ausdrucken und alles funktioniert wunderbar. Wenn wir natürlich jetzt irgendwie den Prozesswechsel zwischen dem Register setzen und dem Register benutzen, nämlich dem Ausdrucken reinpacken, kann das möglichste Chaos passieren. Also wir setzen das Register, das hat jetzt den Wert 1, wir springen, das Register wird jetzt auf den Wert 2 gesetzt, wir machen auch gleich mal unsere Ausdruckoperationen damit, machen wieder den Prozesswechsel, springen wir zurück in das andere Programm und der druckt nochmal ein zweites Mal eine 2 aus, obwohl er eigentlich davon ausgegangen ist, dass in dem Register eine 1 drin steht. So, was man dagegen machen kann, ist nämlich genau das, dass ich mir um meine Sprungoperation, um meine Prozesswechseloperation einfach ein rette R1 und hol mir R1 wieder raus, reinbaue und dann tritt der Fehler hoffentlich nicht wieder auf. Wir setzen unser Register, retten das Register da unten in unserem Prozesskontrollblock, packen wir jetzt auch noch zusätzlich das Register rein. Wir haben jetzt das Register gesetzt, drucken es jetzt aus, retten das Register wieder, weil wir jetzt ja gerade einen Sprung gemacht haben. Für unser Beispiel war es jetzt nicht so wichtig, aber grundsätzlich rettet man ja jedes Register. Wir stellen unser Register wieder her und drucken es aus und siehe da kommt unsere 1 ausgedruckt. Das Problem, was wir jetzt hier hatten, so sehr konstruiert hatten, kann man sich natürlich bei einem viel größeren Programm eben in deutlich größerer Komplexität vorstellen. Wie gesagt, der Arm hat 15 Register. Wenn ich ein längeres Programm habe, weiß ich vielleicht gar nicht ganz konkret an der Stelle, wenn ich wegspringe, dass da irgendein Register verwendet wird, ne? Register 13. Keine Ahnung, das hat oben mal irgendwann jemand gesetzt und irgendwo 200 Zeilen später will das mal jemand verwenden. Also insofern ist es halt relativ schwierig, dann halt eben auch zu sagen, oh gut, die Register kann da mal jetzt jemand anders benutzen. Was wir jetzt halt jetzt schon gerettet hatten, waren halt die Register. Das können wir relativ einfach machen. Wenn wir diese Idee weiterfolgen, haben wir halt eben zum Beispiel bei dem ARM-Prozessor haben wir zum Beispiel so ein Zustandsregister, wo man sehen kann, ob die letzte Operation, wo das S-Bit gesetzt wurde, halt eben eine Null erzeugt hat, eine negative Zahl oder eine positive Zahl und ähnliches. Dieses Register müssen wir auch retten, ne? Weil wenn wir zum Beispiel erst so ein Compare gemacht haben, dann diese Statusregister gesetzt haben, dann kommt der Sprung, wir springen irgendwo anders hin, der andere macht irgendwas, wird natürlich dieses Statusregister einen ganz anderen Wert haben, als wir vorher angenommen haben. Also das gehört alles zu unserem Kontext. Andere Informationen gehören eben auch noch dazu. Also zum Beispiel, wo ist denn unser Stackpointer? Jeder von den beiden Prozessen hat natürlich einen eigenen Stack. Also insofern haben wir jeweils einen Stackpointer für jeden Prozess. Und eventuell hat der Prozessor eben auch noch andere spannende Register, ne? Eben wie zum Beispiel Indexregister beim VIP und ähnliches. Und die müssen wir uns alle auch noch sichern. Hier steht dann auch noch das Stichwort Segmenttabellen. Segmenttabelle ist, schauen wir uns nachher beim virtuellen Speicher an, ist ja nämlich genau die Idee, wenn wirklich jeder von den Prozessen einen eigenen Speicherbereich hat, dann muss ich natürlich auch die Konfiguration von diesem Speichermapping jedes Mal speichern und wieder neu laden, wenn ich zwischen den Prozessen hin und her springen will. So, und da sind wir nämlich bei dieser tollen, langen Prozesskontrollblock. Was sich jetzt halt eben so einfach anhörte, mit von wegen, ja, da rette ich halt irgendwie drei Register und vielleicht dann auch noch so den Status, sieht dann halt eben bei einem konkreten Betriebssystem so aus, dass nämlich plötzlich zu jedem Prozess eine ganze Menge Statusinformationen dazugehören. Ein Teil von den Informationen sind jetzt wirklich unbedingt notwendig für gerade jetzt unseren Prozesswechseloperationen. Andere Sachen sind jetzt vielleicht eher der Natur des Makrokernbetriebssystems geschuldet, aber grundsätzlich kann man sich vorstellen, welcher Aufwand jetzt dahinter steckt, wenn ich wirklich von einem Prozess in den anderen wechsle, wenn ich nämlich all die ganzen Werte, die ja irgendeinen Zustand darstellen, jeweils restaurieren muss und wieder herstellen muss. So, jetzt hatten wir jetzt jedes Mal in unserem Beispiel immer so ein bisschen Pseudocode-mäßig diese Umschaltoperation irgendwie mit drei Befehlen realisiert. Kann man machen, wird aber spätestens dann, ne, sind wir wieder bei unserem armen Solaris-Problem, wird sicherlich dann schief gehen, wenn der eine Compiler der Meinung ist, er muss da so und so realisieren und der andere Compiler der Meinung ist, also so einen Prozesswechsel realisiere ich doch mal lieber ein bisschen anders. Also was machen wir? Wir definieren wieder eine Funktion, die für das ganze Betriebssystem einheitlich ist, die sich nämlich dann halt Switch oder Wechseloperation, Prozesswechseloperation nennt und die wird dann halt eben von den Prozessen aufgerufen, wenn sie wechseln wollen und ist dann halt jeweils immer gleich. Was dabei rauskommt, ist halt, wir müssen uns überlegen, wir müssen den Kontext, den Prozesskontext sichern, nämlich all die ganzen Statusinformationen, die unser aktueller Prozessor eben oder das Betriebssystem für den Prozess hält. Wir müssen ausrechnen lassen, wer der Nächste ist, beziehungsweise aus der Warteschlange uns den Nächsten rausholen. Und wir müssen uns merken, wo wir gerade waren, nämlich den aktuellen Programmcounter. Und dann springen wir halt dahin, wo der Nächste immer noch wartet. Damit steht unser Prozess, ne? Irgendwann, Jahre später, sind wir wieder dran. Wir werden angesprungen, genau an der Stelle, wo wir nämlich unser Save Next Instruction gemacht haben. Und was wir als erstes machen ist, wir laden unseren Kontext raus aus dieser gesicherten Umgebung und schon haben wir wieder alle unsere Register, alle unsere ganzen Zustandsgeschichten und so weiter und können so weiterlaufen, als wäre nichts passiert. So, und jetzt komme ich... Na. Nee, jetzt brauchen wir erstmal dieses. Genau, bitte. So. Da wird es nämlich wieder bunt. Wir haben unsere super komplizierte Operation zweimal reinkompiliert, direkt in unser Programm, ne? Einmal in Prozess 1 und einmal in Prozess 2 reingebastelt. Und jetzt lassen wir es laufen. Und dann wird es natürlich jeweils rechts und links ausgeführt. Der spannende Teil kommt gleich. Zack. So. Was wir jetzt machen, wir zaubern da halt eben so einen Befehl draus. Ne? Wir packen die beiden Routinen, die wir halt in jedem der Prozesse drin hatten, einfach in eine Routine rein und packen die so zusammen. Und dadurch wird es jetzt nämlich so richtig spannend. Jetzt können wir nicht diese Routine noch ein bisschen komprimieren. Nämlich an dieser Stelle, wo dieser dezente rote Pfeil eingemalt ist, nämlich was wir da machen, ist ja nichts weiter, wir springen an uns selber. Ne? Also der Sprungbefehl ist nämlich genau der, wo wir auch hinwollen. Und insofern kann man durch geeignetes Umsortieren der Operationen dafür sorgen, dass halt eben innerhalb dieser Routine nicht mehr, also man diesen Sprung, den wir ganz am Anfang eingeführt hatten, sich dann nämlich am Ende sparen kann. Also was wir nämlich machen ist, wir werden am Ende jetzt eine Funktion haben, in der quasi Prozess 1 reinspringt, dabei angehalten wird und der Prozess, der aus dieser Funktion rauskommt, ist Prozess 2 auf zauberhafte Art und Weise. Und umgekehrt halt eben genauso wieder weiter. Ja, das sieht jetzt natürlich hier ein bisschen langweilig aus. Die Frage ist jetzt natürlich, die jetzt so ein bisschen im Raum steht, ist, ne, warum haben wir jetzt erstmal so viel Kompliziertes vorher eingeführt, wenn das jetzt plötzlich so einfach geht? Und vor allen Dingen, wie soll denn bitte das funktionieren, dass ich in eine Funktion reinspringe und als anderer Prozess hinten wieder rauskomme? Und auch dafür haben wir wieder eine tolle Animation vorbereitet. Zack, das ist nämlich diese hier. Dazu müssen wir nämlich wieder einmal kurz zurückgreifen und wieder an den Stack denken bei Funktionsaufrufen. Den haben wir ja letzte Woche uns nochmal angeguckt, speziell für den ARM und hatten auch schon im ersten Kapitel und auch in TechKey 2 uns das schon mal angeguckt. So ein Stack ist ganz gut dafür da, dass ich halt eben Parameter, die ich halt einer Funktion übergeben will, halt raufpacke und dadurch kann ich eine Funktion beliebig oft wieder aufrufen. Oder ich muss mich gar nicht erst drum kümmern. Und den Stack kann ich auch dafür verwenden, wenn ich als Unterfunktion irgendwelche Register verwenden will, die potenziell die aufrufende Funktion verwendet, dann rette ich die Register einfach auf meinen Stack und wenn ich nachher aus der Funktionsaufruf wieder rausgehe, kopiere ich wieder die geretteten Register in die Register rein, von meinem Stack runter und springe wieder zurück. Ein Stack ist halt immer ein Speicherbereich, wo ich als Unterfunktion immer darauf zugreifen kann, weil der immer da ist und immer wieder für jede Unterfunktionsaufrufinstanz wirklich einmalig da ist. Ja, und was ist da eigentlich nicht naheliegender, als diesen tollen Stack genau dafür zu benutzen, diese ganzen Statusinformationen zu halten. Wir werden also aufgerufen und wir haben jetzt unsere Return-Adresse drauf, ne, die brauchen wir, um wieder den Funktionsrücksprung zu machen. Wir haben potenziellen Parameter drauf, in unserem Fall haben wir halt keinen Parameter, ist egal. Was wir machen ist, wir speichern uns einfach auf dem Stack all die als lokale Variablen, all die Informationen, die wir in dem Kontext drin haben, also die den aktuellen Prozesszustand ausmachen und merken uns den Stackpointer in dem Prozesskontrollblock. Also der Prozesskontrollblock besteht in dem Moment wirklich nur aus dem Stackpointer und aus nichts mehr. Ne? Laden den Stackpointer von dem Zielprogramm in das Register, was für den Stackpointer da ist. Nächste Operation ist ganz einfach wieder, zieh die Register vom Stack runter, plötzlich ist es ein anderer Stack, also insofern macht diese Operation, die erstmal auf den ersten Blick sinnlos ist, jetzt plötzlich was ganz anderes, nämlich die zieht nämlich die Register von dem anderen Prozess runter in die Register rein und dann kommt ein ganz normales Return und das Return macht dann auch nichts weiter, als einfach die Return-Adresse vom Stack runterzunehmen und schwuppdiwupp sind wir wieder genau an der Stelle des Prozesses, wie heißt er hier, T2, wo wir hin wollten. Also die ganze Zauberei, die wir vorhin gemacht haben, ne, die halt auch ein bisschen schicker aussah als das hier, das kann man halt eben mit ein bisschen geschickten Thread hin und her, Stack hin und her schieben, auch gelöst kriegen. So. Was wir bisher uns immer angeguckt hatten, waren immer so liebe, nette Prozesse, die sehr kooperativ miteinander umgegangen sind und immer gesagt haben, okay, jetzt bist du mal wieder dran. Ne? Wer Kinder hat, weiß, das funktioniert nie, ne? Wenn da nicht eine Kontrollinstanz daneben steht und sagt, dieses Spielzeug musst du jetzt aber mal bitte dem anderen geben, damit der mal wieder weiterspielen kann. Und genauso ist es beim Prozessor eigentlich auch. Ne? Welcher Prozess möchte denn gerne den Prozessor hergeben, wenn er wirklich gerade nichts, gerade was zu tun hat? Also insofern müssen wir uns jetzt auch wieder eine Kontrollinstanz überlegen, die daneben steht und halt ab und zu mal dazwischen greift und sagt, so, jetzt gibst du aber mal bitte den Prozessor wieder her und gibst dir mal bitte jemand anders zum Spielen. Im Rechner ist es natürlich ein bisschen problematisch, vor allen Dingen, weil eigentlich so die Kernhaupteinheit ist ja nun mal die CPU, ne? Deswegen heißt sie ja auch Central Processing Unit. Und insofern müssen wir die halt eben jetzt auch noch mit so einem extra Wecker ausstatten, der dafür sorgt, dass halt eben in regelmäßigen Abständen immer wieder ein Interrupt aufgerufen wird. Und im Rahmen dieser Interrupt-Behandlung können wir uns dann halt nämlich darum kümmern, zu gucken, auch wollen wir jetzt nicht mal lieber jemand anders an die an den Prozessor ranlassen. Das sind wirklich beide zwei sehr unterschiedliche Ideen. Man kennt vielleicht noch alte Betriebssysteme, die halt eben dieses kooperative Multitasking hatten. Das ist genau dieser erste Weg. Freiwillig kann jeder auf den Prozessor verzichten. Das muss ich dann aber auch in meinem Programm regelmäßig reinschreiben. Ne? Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich muss ja immer nur diese aufgeben, umschalten, Yield, hatten wir das hier in der Einfolie genannt, Operation aufrufen. Ich muss eigentlich nur mein Programm oft genug damit spicken und schon funktioniert es auch. Allein aber schon dann, wenn ich ein Programm drin habe, was sich nicht an die Regeln hält und das Yield nicht oft genug aufruft oder vielleicht gar nicht aufruft, schon funktioniert das ganze System auch nicht mehr. Und vor allen Dingen kann ich damit ja auch gar nicht feingranular zum Beispiel auf Lastsituationen oder Ähnliches reagieren. Insofern gibt es dann halt eben dieses automatische Umschalten. Mein Programm ist wirklich ein Programm. Es läuft von vorne nach, von oben nach unten durch, ohne dass es jemals merkt, dass es noch ein zweites Programm gibt, was es gibt. Und irgendwann kommt so ein Interrupt. Interrupt hatten wir uns auch letzte Woche angeguckt. Interrupt heißt, der aktuelle Programmfluss wird angehalten. Wir springen an eine ganz spezielle Stelle im Code, wo die Interrupt-Behandlung ist. Und wenn die fertig ist, springen wir wieder zurück in die eigentliche Ausführung. Und da haben wir auch wieder eine Animation. So, wir sind jetzt also der in dem Fall Thread genannt, ne? Also für Prozesswechseln sind ja Prozesse und Threads ziemlich gleich. Also wir sind der grüne Thread, der wird ein Weilchen lang ausgeführt, plötzlich kommt ein Interrupt. Egal was für einer passiert, wir springen in die Interrupt-Behandlungsroutinen des Betriebssystems rein. Also wir sind jetzt plötzlich im Kern des Betriebssystems und müssen uns überlegen, was machen wir nun mit unserem Interrupt. Also haben wir so eine Interrupt-Behandlungsroutine, die dann abarbeitet. In dem Fall wissen wir, okay, das ist jetzt dieser Timer-Interrupt, das halt wirklich jetzt irgendein Wecker gesagt hat, so jetzt ist hier mal Zeit, du bist dran, du bist jetzt nicht mehr dran. Okay, was macht dieser Clock-Interrupt? Der macht jetzt eigentlich nichts weiter als diese Yield, Switch, Aufgeben, wie auch immer Funktionen aufzurufen, die wir uns vorhin ja auch angeguckt hatten. Die macht halt eben genau dieses, sich einen neuen auszusuchen, beziehungsweise sie zaubert hier in den Folien. Die macht nämlich genau diese Zauberei, die wir gerade gemacht haben, aber trotzdem, die besteht ja daraus, sich einen nächsten auszusuchen, Stackpointer zu ändern, vom Stackpointer oder erst vorher sich die Register retten oder den Kontext retten, Stackpointer ändern, vom Stack, Register, Kontext, alles Mögliche wieder runterholen und dann einfach einen Return reinzupacken und schon haben wir diesen Thread-Wechsel gemacht. Und wir sind aber logisch immer noch Wir sind aber logisch immer noch im Kern drin. Wir sind ja immer noch in der Interrupt-Behandlung drin. Ne? Also bisher hat noch keiner gesagt, okay, die Interrupt-Behandlung ist jetzt fertig. Der Punkt ist nur, der andere Prozess ist jetzt eigentlich auch in genau demselben Zustand. Ne? Der wurde ja vorhin auch durch den Interrupt angehalten. Also insofern muss ich jetzt einfach nur sagen, okay, Interrupt-Behandlung war's. Wir machen weiter, wo wir angehalten haben. Und schon läuft halt der andere Thread, den wir vorhin irgendwann mal angehalten haben, jetzt ganz normal weiter. Also genau dieselbe Idee, die wir eben auch bei den bei diesem Reinspringen in dem Funktionsaufrufen wieder rauskommen haben, haben wir hier auch wieder. Also man geht immer mit einem Interrupt raus und auf obskure Weise dauert diese Interrupt-Behandlung sehr lange, aber irgendwann kommt sie wieder und dann darf der Prozess halt eben weiterrechnen. So, jetzt bauen wir uns mal hier noch genau diesen Zwischenpfad ein. Ne? Also wir haben jetzt hier unser blauer Thread, ist jetzt in der Zwischenzeit mal wieder ein bisschen dran. Nach einer Weile kommt halt wieder ein neuer Wecker, der geht da oben raus. Wir machen da diese tolle Funktion reinspringen, Stack, Rumspiel, Operation. Und danach machen wir unsere Interrupt-Beendungsoperation. Und was man dann nämlich sieht, ist hier diese tolle Animation. Na, sehr flüssig rübergeschwungen. Das ist die Sicht, die der grüne Thread hat. Ne? Also der grüne Thread denkt, okay, da kam irgendwie mal ein Interrupt, kann ich nichts für. Ne? Und irgendwann kommt der Interrupt wieder zurück und ich mache einfach weiter, wo ich aufgehört habe. Also aus Sicht des grünen Threads, also selbst hier ein Interrupt, bekommt er gar nicht mit, weil er wird ja einfach angehalten zur Interrupt-Behandlung. Aus Sicht des grünen Threads passiert eigentlich quasi gar nichts in dem Moment. Er wird sich nur wundern, falls er irgendwas sowas wie eine Zeitmessung gemacht hat, dass die Operation vor dem Interrupt und nach dem Interrupt irgendwie ganz schön lang gedauert hat. So, das war es eigentlich auch schon mit Prozessen wechseln. So einfach kann es gehen, wenn ich ein ordentliches Betriebssystem habe. Der Punkt ist, warum wir auch diese verschiedenen Wege vorgestellt haben, sind zweierlei Sachen. Nämlich die eine ist, dass so ein Betriebssystem muss ja nicht unbedingt der Linux-Kernel auf einem Embedded-Gerät sein. Bei einem kleinen Gerät lohnt es sich vielleicht auf einen Betriebssystemkern zu verzichten und halt mit kooperativem Multitasking halt eben auch seine Prozesse zu planen. Da muss man natürlich diese ganzen Geschichten machen, die wir uns vorhin angeguckt haben. Wenn man dagegen halt ein bisschen größeres, fetteres Betriebssystem bauen will, was halt eben auch zum Beispiel einen Prozessor hat, der eben genau diese getimten Interrupts anbietet, macht so ja, kleine, einfache Prozessoren ja auch nicht unbedingt von ganz alleine. Ist auch eine Zusatzfunktionalität. Wenn man so einen Prozessor hat, dann kann man natürlich eben diese ganzen Spielereien benutzen, was wieder den Vorteil für den Anwender. Der Anwender, der halt irgendwie ein Programm schreibt, was auf unserem Betriebssystem laufen soll, der muss sich jetzt überhaupt keinen Kopf machen um Parallelität, um Multitasking und ähnliches. Der schreibt halt ein Programm, wie er es gewohnt war, für eine Prozessarchitektur und wir kümmern uns darum, dass der halt ab und zu mal wieder vom Prozessor runtergelotst wird. So, was ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte, war die Geschichte, dass wir diese nächste Auswähloperation uns nachher nochmal ein bisschen direkter angucken wollen und dass wir halt vor allen Dingen auch noch so eine Situation haben werden, dass der nächste Auszuwählende vielleicht gar nicht ran möchte momentan. Und das führt dann halt eben zu der Situation, dass wir halt Prozesse in verschiedenen Zuständen haben. Ne? Also die meisten Prozesse werden warten, die wollen nämlich rechnen, kriegen aber die CPU nicht, weil wir halt eben am Ende doch bloß eine haben oder nur zwei oder vier oder so. Und all die anderen sind halt eben in dem Zustand, dass sie halt eben jetzt warten in der Warteschlange, dass sie endlich drankommen. Und dann gibt es halt noch die dritte Menge der Zustände, die halt eben wartend sind. Okay, das war jetzt eine blöde Formulierung, ich nehme es zurück. Also die in der Warteschlange sind bereit, ne, bereit endlich mal rechnen zu dürfen. Und dann haben wir die wartend sind. Das sind nämlich die jetzt gerade auf irgendeinen um eine Information warten, die zum Beispiel auf eine User-Eingabe warten oder die darauf warten, dass die Daten von der Festplatte endlich im Speicher sind und ähnliches. Die sind halt im Wartezustand und um die müssen wir uns halt auch im Scheduling überhaupt nicht kümmern. Also deswegen haben wir dann halt am Ende diese drei Zustände. Wir haben halt den einen, der läuft auf unserem Einprozessorrechner oder die 64, die laufen auf unserem 64-Prozessorenrechner und wir haben den ganzen Haufen der, die ready sind, die also darauf warten, endlich auch auf den Prozessor raufzukommen. Und wir haben die, die halt eben momentan noch warten, weil sie halt irgendein Ereignis bekommen werden. So, und das Ganze kann man dann halt eben in so einen Ablaufgrafen zusammenfassen. Der spannende Punkt ist, wir kommen halt irgendwie rein als Prozess, wenn unser Prozess gestartet wird, dann sind wir erstmal nur in diesem Startzustand, dann kommen wir rein, wir kommen dann halt in den Bereitzustand, werden wir einfach in diese Warteschlange eingefügt, weil üblicherweise läuft zumindest der Prozess, der uns gestartet hat momentan, ne? Wie ihr es ja beim Fork zum Beispiel gesehen habt, also der Prozess, der forkt, der läuft ja, also der Prozess ist auf jeden Fall momentan belegt. Stehen jetzt also in dieser Warteschlange und irgendwann mal ist der Prozessor dann doch frei und wir sind vorne in der Warteschlange, also sind wir endlich dran und dann geht halt genau dieser Übergang von bereit nach rechnen rüber. So, was wir jetzt uns gerade schon angeguckt hatten, waren, dass es eigentlich zwei Möglichkeiten gibt, um vom Rechnen wieder runterzukommen. Wir hatten uns jetzt erstmal nur diese eine angeguckt, nämlich dieses Aufgeben, aber was es natürlich auch noch gibt, ist die Möglichkeit mit diesem Interrupt, dass wir auch verdrängt werden von unserem Prozessor. Also und damit kommen wir dann halt wieder in diese Bereit-Warteschlange rein, relativ einfach und dann drehen wir halt so lange unsere Kreise, bis wir irgendwann mal fertig sind, halt dieses Exit aufrufen und wenn wir Exit aufrufen, dann gehen wir halt eben da rechts aus dem Diagramm wieder raus. So, wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo wir wirklich Informationen brauchen, wo wir wirklich wieder was also zum Beispiel Daten von der Festplatte jetzt endlich im Speicher haben wollen, dann müssen wir natürlich jetzt nicht immer irgendwie Kreise drehen oder halt in der CPU immer sagen, okay, guck mal, ob endlich die Daten da sind, sondern wir können sagen, okay, ich warte jetzt, dass die Daten da sind. Was man dazu macht, ist, man blockiert den Prozess, wenn er zum Beispiel eine Operation aufgerufen hat, die blockierend ist, der wird halt blockiert, wird in diese wartende Menge eingefügt und wenn dann halt irgendwann mal das Ereignis aufgetreten ist, die Ressource frei ist, die er haben möchte, was auch immer, dann wird das Deblockieren aufgerufen. Wie genau dieses Blockieren und Deblockieren nachher verwendet wird, das schauen wir uns halt im nächsten Kapitel an. Da wird es dann nämlich gerade um Synchronisation kooperatives Reden von Prozessen untereinander gehen und wir gucken uns das halt auch beim Ressourcenverwalten an. Aber erstmal so als grundlegende Funktionalität bietet das Betriebssystem halt, der Betriebssystemkern halt an, dass es halt eine Blockiermöglichkeit gibt, womit die Leute halt eben aus diesem unteren Kreis rausgenommen werden und eine Möglichkeit gibt, einen fremden Prozess sozusagen aus der blockierten, wartenden Menge in die Ready-Menge wieder reinzupacken und damit halt wieder potenziell irgendwann mal auf den Prozessor raufzukriegen. So. Soweit zu den Betriebssystemparallelitäten. TechKey 3 ist natürlich jetzt irgendwie so Systemprogrammierung. Die Idee dabei ist, dass ihr am Ende ein Betriebssystem schreiben könnt, aber andererseits solltet ihr natürlich auch ein Betriebssystem verwenden können. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie kann man denn mit diesen ganzen tollen Sachen, die wir uns jetzt gerade überlegt haben, denn schön programmieren. Da gibt es natürlich dann die Idee, ich habe jetzt irgendwie mehrere Prozesse, ich habe vielleicht auch mehrere Prozessoren, also muss ich halt auch mit diesen mehreren Prozessen halt irgendwie geschickt viele Prozesse benutzen, um meine mehreren Prozessoren auszunutzen. Und am Ende kommt man auf zwei grundlegende Arten und Weisen, wie man es machen kann. Das eine ist halt Kooperation, das andere ist Kommunikation. Kooperation ist die Idee, ich habe zum Beispiel einen großen gemeinsamen Speicher, am Ende sind Threads genau diese Idee, ne? Ich habe einen Prozess mit ganz vielen Threads da drinne, die alle den gleichen Speicher haben und alle können auf diesen Speicher zugreifen. Insofern kooperieren die, indem die zum Beispiel gemeinsam an diesem Speicherobjekt immer hin und her arbeiten und daran rumwerkeln. Der Gegenansatz ist halt Kommunikation. Ne? Das ist halt eben die Idee, dass die Prozesse jeder ihren eigenen Speicher haben, jeder hat die eigene Kopie von den Arbeitsdaten, die er halt braucht und wenn sie mal irgendwie Informationen untereinander austauschen müssen, dann schicken sie sich gegenseitig einen Brief. Und dazu müssen sie explizit dem anderen eine Nachricht schicken und der muss sie halt vielleicht bestätigen und erst dann ist halt eine Änderung aufgetreten. Beide Verfahren haben natürlich so ihre Vor- und Nachteile. Kooperation hat natürlich den Vorteil, dass es sehr einfach ist. Ne? Also ich muss jetzt nicht extra einen Brief schreiben, nur weil ich jetzt hier da ein Bit geändert habe. Der Nachteil ist, ich kann einfach ein Bit ändern, ohne dass die anderen es mitkriegen. Insofern muss ich mir dann halt wieder Systeme überlegen wie, okay, wenn ich da was ändere, muss ich halt den anderen Bescheid sagen oder wir haben eine Konvention, dass die da halt regelmäßig jede dritte Iteration mal in diesem Bit nachgucken, ob sich es geändert hat. Das ist wieder der Vorteil bei der Kommunikation. Da kann ich halt, wenn ich wirklich eine Änderung vornehmen möchte an diesem Datenbestand, also zum Beispiel bei Simulationen benutzt man das, am Ende von einer Simulationsrunde wird den anderen mitrechnenden Prozessen einfach eine Nachricht geschickt, okay, das ist jetzt bei mir rausgekommen, was ist bei euch rausgekommen, dann trägt man zusammen und wenn alle Nachrichten angekommen sind, dann macht man weiter. Bei Kooperation muss man sich dann halt erst was überlegen, ist natürlich geschickter, dass man einfach im Speicher an den geeigneten Stellen hin und her schreibt, aber am Ende muss man sich dann wieder was überlegen, wie man das untereinander kommuniziert, dass alle wissen, wann es weitergeht und keiner aus Versehen dem anderen im Speicher rumschreibt. So, hier stehen auch noch so ein paar Beispiele. Ne, bei Kooperationen steht zum Beispiel Java mit bei, weil Java halt eben genau dieses Thread-Konzept ziemlich stark umsetzt. Während dieser Kommunikationsansatz, der ist halt unter Unix sehr verbreitet, da verwendet man halt wirklich eine Menge von Prozessen, die dann halt gegebenenfalls miteinander kommunizieren. Und wobei es halt eben auch das Konzept der P-Threads gibt, was wir uns halt eben im dritten Übungsblatt angucken werden. So, jetzt gucken wir uns halt eben noch genau die Java-Ecke ein bisschen genauer an, oder halt nicht, ist nicht nur bei Java so, sondern auch eben bei anderen Systemen. Die Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass ich irgendwie eine Laufzeitumgebung habe, die möchte jetzt irgendwie Parallelität anbieten. Ne? Also die Java-VM zum Beispiel macht es ja. Die Java-VM bietet Threads an und das macht es auch unabhängig davon, ob ich jetzt als Betriebssystem sowas kann oder nicht. Im einfachsten Fall habe ich halt einen Prozess, ist ein Programm und meine Laufzeitumgebung, zum Beispiel die libc, ist halt einfach da und bildet den Prozess einfach auf dem Betriebssystemprozess ab. Ein bisschen komplizierteren Fall kann ich jetzt halt sozusagen als Laufzeitsystem halt das Betriebssystem nachbilden. Ne, diese ganzen Geschichten, die wir hier gemacht haben, vielleicht mit Ausnahme dieser Interrupt-Behandlung, kann ich natürlich auch in Software realisieren. Die muss ich ja nicht unbedingt irgendwie im Betriebssystemkern drin haben, die kann ich auch im Userland drin haben und das kostet ja gar nichts. Also insofern kann ich sozusagen auf dieser oberen Schicht, auf dieser Laufzeitumgebungsschicht halt genau dieselben Sachen nochmal nachbilden, die das Betriebssystem auch macht. Hat den Vorteil, dass mein Laufzeitsystem ist ein großer, schwergewichtiger Prozess und da drinnen laufen eine ganze Menge leichtgewichtiger Prozesse, wo zum Beispiel der Prozesswechsel viel schneller geht, weil ich zum Beispiel Sachen wie Speichermapping oder Rechte setzen oder ähnliches gar nicht mich drum kümmern muss. So, was ich dann auch noch machen kann, ist, dass ich sozusagen meine Laufzeitumgebung, da sind wir wieder bei dem Java-Beispiel, meine Laufzeitumgebung kann jetzt natürlich auch so ein Mapping machen zwischen ihrem internen Konstrukt von Parallelität und dem vom Betriebssystem angebotenen Konstrukt von Parallelität, indem zum Beispiel das Betriebssystem bietet halt eben auch Threads und Co. an und was ich als Laufzeitumgebung einfach nur mache, ist, dass ich übersetze halt bei dem Betriebssystem heißt Thread starten halt irgendwie Start und bei mir soll es aber irgendwie Fork heißen. Und insofern mache ich es auch nur quasi durch so ein Mapping zwischen meinen lokalen Prozessen oder lokalen Threads und dem Betriebssystem-Threads. Oder eine andere Idee ist, dass ich durch geschickte Nutzung des Betriebssystems sich halt aus Betriebssystemprozessen sowas wie so ein Thread zusammenbaue. Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel Speicher den gegenseitig einblende. Am Ende kann ich die Prozesse, so wirklich unabhängige, echte, fette Prozesse, so gestalten, dass sie aussehen wie Threads, indem sie halt eben wirklich den gemeinsamen Speicher benutzen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht schön, weil wenn ich zwischen einem fetten Prozess zu einem anderen fetten Prozess wechsle, weiß das Betriebssystem ja nicht, dass sie sich quasi alles teilen. Also insofern wechselt es trotzdem alles aus und ist dann natürlich nicht ganz so effizient. P-Threads ist ja als Beispiel genannt, weil P-Threads nämlich genau diese Funktionalität anbietet. In vielen Unix-Betriebssystemen ist es aber so, dass sie selber auch schon Threads anbieten und in dem Fall benutzen dann die P-Threads eben auch die Threads. Aber P-Threads kann man halt eben auch zum Beispiel auf einem ganz alten Unix benutzen, was halt eben nur diesen Prozessgedanken kennt mit den schwergewichtigen Prozessen und noch nicht die leichtgewichtigen Prozesse mit weniger Informationen. Okay, wenn ich jetzt programmieren will, habe ich natürlich die nächste Frage, ja, wie kann ich jetzt meinem Programm sagen, was es tun soll? Ich kann jetzt natürlich mich hinsetzen und kann das machen, was wir quasi in der letzten Übungsaufgabe gemacht haben. Wir explizit hinschreiben, okay, jetzt werden hier x Prozesse abgespalten und die werden dann abgearbeitet. Oder ich kann das halt aber auch irgendwie mitten in mein Programm reinschreiben durch irgendwie einen sehr geschickten Konstrukt. Und was man dann natürlich machen kann, wir nehmen uns einfach die Konstrukte, die wir kennen, aus dem sequentiellen, iterativen Programmieren und setzen die um in das parallele Programmieren. Ne? Was kennen wir? Wir kennen Sequenzen, also dass eine Menge von Operationen nacheinander ausgeführt wird. Da haben wir ja schon gesehen, Beispiel MPG1, MPG2. Man kann es, wenn man es funktional beschreibt, schreibt man ja manchmal gar nicht, ob das jetzt A nach B oder B nach A ausgeführt wird. Wenn man es imperativ schreibt, muss man sich aber entscheiden, ob erst nur A oder ob erst B geschrieben wird. Und genau das kann man sich halt im Parallelen auch wieder sparen. Wiederholung ist genauso ein Thema. Schreibt man normalerweise halt mit einer Vorschleife, die wirklich schön durchgegangen wird. Und Verzweigung halt eben ähnlich. Ich kann halt einen Funktionsaufruf machen und dann wird wirklich genau die Funktion aufgerufen und so lange steht das Programm, bis die Funktion wieder zurückkommt. Und da gucken wir uns jetzt mal die Gegenstücke zu an. Also ich kann im parallelen Fall zum Beispiel einfach sagen, okay, die beiden Operationen A und B sind einfach parallel. Überleg dir was, wie du sie ausführen willst. Dann kann der Compiler auf die Idee kommen, sie einfach sequenziell A, B auszuführen. Haben wir nichts gewonnen. Der Compiler kann aber auch auf die Idee kommen, daraus zwei Threads zu machen. Der eine führt A aus, der andere führt B aus. Und potenziell haben wir dadurch doppelte Geschwindigkeit, wenn wir zwei Prozessoren haben. Oder man könnte auch höhere Geschwindigkeiten haben, wenn A und B zum Beispiel blockierende Operationen enthalten, ne, wie zum Beispiel Zugriff aufs Dateisystem oder eben auch Zugriff auf irgendwelche anderen Sachen, wo sie halt blockiert werden können und dadurch halt beide gleichzeitig warten und nicht einer wartet, während der andere noch gar nichts gemacht hat. So, Schleifen genauso. Schleifen kann man halt, wenn der Schleifenkörper jeweils voneinander unabhängig ist, kann man einfach sagen, okay, die Schleife kannst du jetzt mal machen. Das Problem kennt man ja schon, häufig hat man Schleifen, die eben nicht voneinander, wo der Schleifenkörper jeweils voneinander abhängig ist. Ne? Habt ihr euch auch, glaube ich, auch bei MPG2 gerade bei dem Hoare-Kalkül angeguckt, ne, mit Schleifeninvariante und Co. Wenn man aber so eine Schleife hat, wo der Körper halt wirklich unabhängig ist, dann kann man die natürlich einfach mal parallel ausführen. Für jeden Schleifenkörper eine Ausführung. So, und dann der letzte Punkt ist vielleicht eigentlich das Wichtigste. Was wir früher so als Prozedur haben, können wir jetzt als Prozess machen. Das hatten wir uns ganz am Anfang von Kapitel 3 schon mal angeguckt. Also, dass wir sozusagen Sachen, die halt irgendwie komplexe Operationen sind, einfach in einen Prozess auslagern und der kümmert sich dann halt nur noch darum. Ne? Also, das ist zum Beispiel das, was wir genau in der dritten Aufgabe machen wollen. Dass wir halt eben eine Operation wirklich in einen eigenständigen, parallelen Kontext einbinden. In dem Fall ins Thread, aber mit dem Prozess könnte man es ja genauso machen. So. Das ist das, was wir schon in der Übungsaufgabe gemacht hatten mit dem Fork und Join. Da gab es ja auch die Frage im Forum mit dem Fork und dem Join, warum wir denn diese komischen Namen verwenden. Wir benutzen hier diese theoretischen Begriffe Fork und Join, wie man sie ja eben auch in der Literatur recht häufig findet. In den Betriebssystemen findet man dann, je nachdem, welches Buch der jeweilige Entwickler gelesen hat, andere Begriffe. Ne? Da heißt es halt eben Fork und Wait. Bei dem anderen heißt es Create und Wait und bei dem nächsten heißt es Start und Join, zum Beispiel bei Java. Insofern ist das sozusagen die sehr abstrakte Sicht. Bei den Betriebssystemen jeweils findet ihr dann jeweils unterschiedliche Implementierungen oder halt eben unterschiedliche Benamung und deswegen haben wir das gewählt. Der ganz wichtige Punkt dabei ist nämlich, wir werden nämlich im nächsten Kapitel nämlich auch nochmal ein Wait kennenlernen, was in zum Beispiel pthreads cont-wait heißt, was aber bei uns halt exklusiv nur Wait heißt. Und das deswegen hier auch ein bisschen eine andere Benamung, als man es halt zum Beispiel über POSIX kennt. So, was wir mit diesem Fork und Join haben, ist, dass ein Fork immer auch mit einem Join zusammenpasst. Klar, wenn ich halt aus meinem quasi Hauptprozess, der in der Mitte runtergeht, einen abspalte, muss ich halt irgendwann mal auch auf das Ergebnis von F warten. Und insofern sind das immer paarweise Operationen, die man da machen kann. Der Punkt ist, wenn man es halt wirklich mit so einem reinen Fork und Join macht, müssen die paarweise aber nicht geschachtelt sein, ne? Wie man es hier sieht. Also wir warten erst auf F, bevor wir auf G warten, obwohl G viel später gestartet wurde, als wir F gestartet haben. Das war aber, glaube ich, auch bei der Übungsaufgabe auch häufig der Fall, dass sie eben nicht genau in der Reihenfolge, also nicht geschachtelt zurückgekommen sind, aber auch nicht genau in der Reihenfolge zurückgekommen sind, wie sie gestartet wurden. Eine andere Möglichkeit ist, also jetzt hier, gerade bei diesem Fork und Join, das habt ihr in der Übungsaufgabe ja auch gesehen, ist relativ schwierig, so ein bisschen den Überblick zu behalten. Insofern bieten viele Programmiersprachen dann halt eben einen Higher-Level-Konstrukt an. Und was einfach so etwas Ähnliches ist wie Beginn und End oder geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, einfach Paarbeginn und Paarend. Und alles, was da drin steht, muss nicht sequenziell hintereinander ausgeführt werden, sondern kann in irgendeiner beliebigen Reihenfolge ausgeführt werden und im Idealfall halt parallel ausgeführt werden. Und das kann man dann auch wieder schachteln. Ne? Ich kann halt zum Beispiel sagen, okay, A muss auf jeden Fall vor diesem Paarbeginn-Block ausgeführt werden sollen und H soll unbedingt danach ausgeführt werden. Und dann habe ich halt innerhalb des Paarbeginn-Blocks quasi drei Elemente drin und eins von diesen Elementen ist selber wieder so ein komplexer Block, der mit dem Beginn und End umschlossen wird, weil er nämlich selber wieder sequenziell ist. Das ermöglicht es einem, dass man das halt relativ ja, abstrakt auch hinschreiben kann und so wie man eben auch eher auch normalerweise seine Klammern setzt, mit den geöffneten und schließenden Klammern setzt bei einem Funktionsaufruf und dann dem Compiler es überlässt, daraus eben passende Threads zu machen, die dann an der richtigen Stelle geforkt werden und an der richtigen Stelle wird wieder gejoint, auch an der richtigen Anzahl an Threads, dass man nicht zum Beispiel viel zu viel Threads erzeugt, obwohl man gar nicht so viele Prozessoren hat. Manchmal macht es ja eben Sinn, wenn man sowas hat, dass der Compiler es halt erkennt, dass das eigentlich keinen Sinn macht, dafür jetzt ein Thread zu erzeugen, sondern einfach die beiden Sachen hintereinander ausführt. Kann ja manchmal wirklich auch schneller sein, als dafür extra einen Prozess aufzumachen. So, dasselbe kann man sich natürlich für Schleifen auch denken. Da gibt es dann halt eben auch Sprachen, die das genau unterstützen. Also Sprachen, die das machen, sind auch zum Beispiel OpenMP, ist eine Erweiterung für C, wo man halt genau sowas machen kann. Für C++ gibt es gerade eben auch das, was ihr in MPG 1 sicherlich lieben gelernt habt, nämlich diese ganzen Map-Operationen, wo man halt eben einen Vektor übergibt oder eine Liste übergibt und dann so einen Funktionspointer übergibt auf eine Funktion, die halt eben irgendwie die ganze Liste verarbeitet. Und gerade die Dinger kann man super parallelisieren, weil man da halt einfach nur sagt, okay, das ist die Funktion, die ist halt unabhängig, ist mir eigentlich egal, in welcher Reihenfolge du auf der Liste die jetzt anwendest. Und dann kann sich die Implementierung überlegen, okay, ich mache jetzt das Map halt mit 20 Prozessoren oder ich mache das Map nur mit 10 und kann das dann machen. Genauso was ist das hier, dieses Paar-Do auch. Ich sage einfach, ich möchte von, so I soll einfach 1 bis N sein, die jeweiligen Inhalte von der Schleife sind voneinander unabhängig und dann kann sich der Compiler oder auch die Laufzeitumgebung überlegen, okay, gut, dann mache ich halt eben N Prozesse auf und lasse das Ding N mal nebeneinander laufen. Da kann sich natürlich jetzt auch wieder die Laufzeitüberlegung, Laufzeitumgebung so Sachen überlegen wie, okay, ich mache halt eben nur 10 Threads auf, obwohl ich da irgendwie 100 Jobs habe, aber dann wird halt in jedem Thread halt irgendwie 10 Operationen gemacht, was eben potenziell auch wieder ein bisschen flotter sein kann, als 100 Threads aufzumachen. So, was wir jetzt gerade gemacht hatten, war, das war schon explizit, weil wir als Programmierer hatten schon gesagt, okay, das Ding ist parallel, das ist unabhängig voneinander. Eigentlich sind wir ja auch der optimale Mensch, der das machen kann, ne? Weil wir kennen unser Programm, wir wissen, welcher Code von welchem abhängt, welche Variable von welcher abhängt. Was es aber auch gibt, ist, dass sich halt eben der Prozessor Gedanken darüber machen kann, was er parallel ausführen kann und was er hintereinander ausführen möchte. Das fängt damit an, dass er zum Beispiel darauf wartet, dass irgendein Datenwort noch aus dem Speicher kommt und dabei hat er eigentlich schon die nächste Operation, macht eine andere Operation, die gar nicht mit der vorhergehenden zusammenhängt ist. Und dann kann er anfangen, seine Befehle umzusortieren und ähnliches. Ein ganz wichtiger Stichwort hier auf der Folie ist dieses überspezifiziert. Am Ende sind alle Programme, die ihr bisher geschrieben habt, genau überspezifiziert. Weil bisher habt ihr eigentlich immer ein Programm geschrieben, wo ihr vorne loslegt und auch eigentlich immer eine Reihenfolge festgelegt habt, auch wenn keine Reihenfolge da ist. Also wenn ein i gleich 0 und danach ein j gleich 0 stand, dann macht es eigentlich keinen Sinn, warum jetzt erst i und dann j belegt werden sollte. Und nachher im Prozessor kann es sein, oder halt eben auch allgemein bei der Ausführung, bei größeren, komplexen Jobs kann es sein, dass ihr damit halt eine ganze Menge Performance verloren habt, indem ihr halt die Reihenfolge vorgegeben habt. So, eine Möglichkeit, Parallelität reinzubringen, ist halt genau dieses Pipelining. Pipelining ist die Idee, das hattet ihr bei dem WIP-Assembler auch, dass der natürlich mehrere Takte braucht, um einen Befehl zu abzuarbeiten. Das kann man halt dann auch so machen, dass man einfach diese Befehle parallel abarbeitet. Also man macht dieses Instruction Fetch, macht der erste Befehl, macht das und während der halt eben zum zweiten Takt oder zum zweiten Block übergeht, nämlich zum Dekodieren des eigentlichen Befehls, wird schon der nächste Befehl gefetcht. Und während der erste inzwischen schon beim Ausführen ist, wird der zweite dekodiert und der dritte gefetcht und immer so weiter. Ein Problem dabei ist aber, logischerweise, wenn ich quasi hier eine Information erzeugt habe, die der hier verarbeiten soll, dann geht das ganze Ding ordentlich schief. Ne? Weil der natürlich jetzt hier irgendwelche Daten sich hier gefetcht hat, die der hier noch gar nicht geschrieben haben konnte. Insofern ist Pipelining halt ein bisschen schwierig. Wenn man Pech hat, kann es sein, dass das halt entweder das Ding bis dahin ausgeführt wird und der Prozessor dann sagt, oh Gott, ich habe auf falschen Daten gearbeitet und nochmal wieder von vorne anfängt, oder dass er halt eben die Pipeline so lange anhält, bis er den Konflikt vorher schon feststellt und dann halt die Pipeline so lange anhält, bis der Konflikt aufgelöst ist. Ein geschickter Compiler kann sowas natürlich versuchen zu umgehen. Ne? Der kann natürlich dann hingehen und sagen, okay, ich weiß ja, was ich da mache, also insofern weiß ich, dass der erste Befehl auch garantiert konfliktfrei mit dem zweiten Befehl ist, oder der kann notfalls, um halt dem Compiler auch noch, um dem Prozessor noch ein bisschen zu helfen, kann eben so NOP-Befehls mit reinpacken, dass er sagt, okay, ich packe da jetzt drei NOP-Befehle rein, also das heißt, die Dinger machen quasi nichts und sorgt dann dafür, dass hier erst wieder weitergearbeitet wird. Das kann potenziell schneller sein, als den Prozessor erstmal machen zu lassen und dann zu sagen, ui Gott, ich habe was Falsches gerechnet und wieder von vorne anzufangen. Wobei, da sind wir nämlich wieder bei dem ganzen Voodoo im Compilerbau. Der Code funktioniert dann natürlich super auf der einen Plattform. Bei der nächsten Prozessorgeneration, wo die Pipeline dann halt irgendwie 5 Stufen hat statt 3 Stufen, funktioniert das Ding dann schon nicht mehr, weil dann halt die NOPs genau falsch gezählt sind. Oder auf einer anderen Architektur, wo die Pipelines halt kürzer sind, warten wir unnötig lange. So, das Ganze können wir jetzt auch noch steigern. Ne? Wir können jetzt auch noch unsere Dinger da noch nebeneinander, also mehrere Befehle gleichzeitig verarbeiten lassen. Das Ganze macht die Sache nur immer komplizierter. Ne? Jetzt plötzlich müssen nämlich alle diese drei Befehle, also oder an diesem Zustand, müssen die Daten schon für 3 nachfolgende Assembler-Instruktionen bereit liegen, damit wir das auch wirklich ausführen können. Und wenn wir jetzt wirklich sowas haben, dass die Ausgabe für den hier wichtig ist, dann steht quasi 2/3 unseres Prozessors still oder macht sinnlose Sachen, während wir eigentlich diese Kapazitäten da total vergeuden. Aber wenn wir einen ordentlichen Compiler haben, der sich vorher Mühe gegeben hat, die Befehle halt so zu verteilen, dass sie ziemlich unabhängig sind, also dass aufeinanderfolgende Assembler-Befehle voneinander unabhängig sind, was die Daten angeht und was auch den Code angeht, dann können wir da eine ganze Menge Performance rausholen. Gerade was auch Code angeht, ne, eine Sache ist ja auch dieses Hyperthreading, dass ich halt eben verschiedene Komponenten vom Prozessor drin habe und ich kann natürlich eine Subtraktion und eine Addition parallel ausführen, wenn ich halt ein Subtraktionsmaschinchen und ein Additionsmaschinchen habe. War ein schlechtes Beispiel, aber Multiplikation und Addition sind auf jeden Fall 2 verschiedene Komponenten. Und wenn ich die beiden habe, dann kann ich natürlich 2 so eine Operation auf jeden Fall parallel ausführen, während ich halt vielleicht 2 Additionen gar nicht parallel ausführen kann, weil ich nur einen Addierer drin habe. So, ein bisschen haben wir noch. Die letzte Frage war jetzt, jetzt haben wir uns angeguckt, wie ich sozusagen, also erst haben wir uns angeguckt, wie ein Prozess überhaupt aus Betriebssystemsicht aussieht, dann haben wir uns angeguckt, wie ich jetzt aus Programmierersicht mit so einem Prozess umgehe und als letztes gucken wir uns an, wie wir jetzt sozusagen ja auf einer ein bisschen abstrakteren Ebene mit so einem Prozessen umgehen können. Was ist denn überhaupt so ein Prozess? Irgendwie will der Rechner mich schon davon überzeugen, dass hier gleich Schluss ist. Der geht die ganze Zeit aus. Also insofern machen wir vielleicht jetzt auch Schluss. Genau, wir machen jetzt Schluss und überlassen das Thema Professor Heiß, damit ich auch was lesen kann. Und nächste Woche ist Professor Heiß wieder da und denkt an diese Abgabeänderung. Und ja, bis dahin.